Ja, herzlich willkommen beim fast täglichen EM-Podcast, liebe Zuhörer. Mein Name ist Yalcin Imre. Ihr findet mich bei Twitter unter Fehlpass. Und einige von euch kennen vielleicht sogar den Podcast, der alle paar Monate erscheint. Wenn nicht sogar alle Jubeljahre. Nein, und jetzt zur EM wollen wir das wiederholen, was wir eben vor 2 Jahren bei der WM gemacht haben. Eben einen fast täglichen Podcast zur EM rausbringen. Damit ihr mich nicht jeden Tag ertragen müsst oder nicht nur jeden Tag ertragen musst, habe ich 2 Gäste mit dabei. So auch eben bei dieser Nullnummer, die uns eben zu diesem Turnier hinführen soll. Das erste wäre Sven Bayrich von thai-fußball.com.
Ja, servus Yalcin.
Hallo Sven. Nur damit ich das meine Chronistenpflicht erfüllt habe, dich findet man bei Twitter unter l-loco74.
So schaut's aus.
Sehr schön. Und der 2. Gast in der Runde, Michael Wojcek. Schönen guten Abend.
Servus, guten Abend, Yalcin.
Hallo, Micha. Schön, dass du wieder da bist. Auch dich findet man bei Twitter unter @silence_fcb.
Das ist richtig, genau.
Sehr schön. Jeder, der die Nicknames nicht mitbekommen hat, kann sie auch in den Shownotes finden. Männer, ich freue mich, dass ihr euch wieder bereit erklärt habt, mitzumachen. Ihr kennt es ja schon. Mhm. Was wir vor 2 Jahren hier gemacht haben. Ihr wart auch dabei. Ich glaube, wir waren auch schon ein oder 2 Abende in dieser Konstellation. Haben wir gleich auch verbracht. Und eben, wie würdet ihr denn den Zuhörern erklären, was das hier werden soll, den nächsten Monat?
Dasselbe wie vor 2 Jahren.
Also, ja, wenn man nicht dabei war?
Dann kann man sich die alten Folgen von der WM nochmal anhören. Sozusagen im Rückblick.
Das macht niemand.
Also faktisch gesehen, nach jedem Spieltag der EM, noch am selben Abend, setze ich da halt hin und mache einen Podcast mit wechselnden Gästen aus Film und Fernsehen, nein, nicht ganz, aber aus Twitter und Facebook wahrscheinlich. Und und da reden wir über den abgelaufenen Spieltag, über die Teams, über besondere Vorkommnisse und machen so eine kleine Voraussicht, was noch kommt. Also einfach so ein Fazit, keine Analyse. So würde ich das jetzt einem erklären, der mich fragt, was zur Hölle machst du da eigentlich?
Genau. Also ich würde mich freuen, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr reinhört. Wir sind fast täglich da. Falls es mal keine Folge geben sollte, sage ich das auch Bescheid über Twitter und Facebook. Der Hashtag zu dieser Podcast-Reihe lautet wie?
Fehlpass EM?
Nee,
Quatsch. Fehlpass Chetem.
Nein. Der Hashtag lautet eben der fast tägliche EM-Podcast und eben kürzer DFTEM.
Oh mein Gott.
Kann man sich anmerken, der fast tägliche EM-Podcast. Also bitte, DFTEM. Okay. Zu viel?
Ich notiere mir das mal.
Du musst ihn notieren, oh Gott. Also, so viel zu den Formalien. Dann würde ich sagen, ja, EM ist wieder, wie alle 4 Jahre. Sven, wie sieht's aus? Schon in EM-Stimmung? Laune? Bock drauf?
Null, weil...
Das ist deutlich.
Wie ich im Vorgespräch gesagt, ich bin ja gerade erst aus Thailand zurück. Hab also hier noch eine Menge Arbeit vor mir liegen und am Wochenende war noch in Thailand Kings Cup und bla bla bla. Und da steht ja die Liga nicht still, sondern es geht ja weiter.
Ach so, okay.
Und ich habe dann irgendwie mit Schrecken diese Woche festgestellt, oh, es geht EM los. Das alles ist aber nicht sonderlich tragisch. Es ist im Endeffekt, letztendlich ist es bei mir so, wie normal bei Länderspielen, sonstigen Spielen auch. Ich versuche das Ganze drumherum und vorgeplänkel auszuklinken und schalte dann zum Spiel ein.
Nur Fußball.
Mhm. Und hoffe dann darauf, dass der Kommentator mir die Informationen, die ich mir nicht aus Zeitgründen erlesen möchte, erlesen kann, an die Hand gibt. Und hoffe dann einfach auf gute Spiele. Insofern ist das, bin ich jetzt gar nicht so im EM-Fieber. Am Wochenende die ersten Spiele kann ich eh nicht sehen, da bin ich nicht daheim. Das wird dann für mich ab Montag losgehen. Und ich muss halt dann eh auch schauen, dass ich dann irgendwie alles bei mir unter einen Hut kriege mit EM schauen und meinen ganzen anderen Sachen. Von daher
sehe ich das mit der Zeit.
Ja, das sehe ich das auch relativ gelassen. Und ich finde es ja auch irgendwo das Schöne, weil man ist halt nicht von vornherein schon irgendwie großartig genervt. über das Thema EM und Schland und
hin
und
her
oder gehypt, ja. Sondern es ist halt, klar, früher habe ich mich auch wochenlang davor gefreut, aber inzwischen ja, ist halt ein Turnier und schau mir das an und hoffe auf spannende und interessante Spiele.
Okay. Micha, wie ist bei dir?
Bei mir ist es ähnlich. Also
du warst auch in Thailand, krass.
Ich war auch in Thailand, genau. Kings Cup, alles klar, alles mitgemacht. nein. Von dem Hype-Level her. Also ich, vom Gefühl her ist die letzte Bundesliga-Saison beziehungsweise DFB-Pokalsaison noch nicht so lange her.
Ist es auch nicht.
Ist es auch nicht, ja, genau. Und
das hat mit Gefühl nichts zu tun.
Also ich habe in Thailand noch das DFB-Pokalfinale gesehen, ja.
Ja.
Das haben wir alle gesehen, genau. Und dann wurden mir nach und nach im CL-Finale so bewusst, Moment, da ist ja jetzt ja bald schon die EM. Krass, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, so richtig, dass es nicht mehr so lange dahin ist. Dementsprechend groß informiert habe ich mich da nicht oder irgendwelche Vorschauen durchgearbeitet. Aber jetzt, wo es so näher rückt, jetzt wo es noch nur so 2 Tage bis zum Eröffnungsspiel andauert, bin ich schon so, ich hab Lust auf die mir die Spiele anzuschauen, mir die Spiele auch anzuschauen, die ich interessant finde. Mhm. Und also da bin ich mal zuversichtlich, dass da noch einiges an Lust auch aufkommt im Laufe des Turniers.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass, was man ja nicht vergessen darf, ich glaube, die EM früher anfängt als sonst, weil ja noch Olympia vor der Tür steht. Was natürlich die Frage anschließt, gibt es dann auch einen täglichen Olympia-Podcast vom Fehlpass?
Ach so, ja, nö.
Nö.
Nee, das ist so, das ist wirklich, also ja, ich mache das zwar freiwillig, aber es ist wirklich mühsam und anstrengend und nach dem Monat bin ich erstmal durch.
Das glaube ich dir gern.
Ehrlich gesagt frage ich mich gerade wieder, warum ich das mache. Aber naja.
Nee. Übrigens, vor 4 Jahren die EM, die fing am 8. Juni an, also quasi heute.
Eben.
Yeah. Ja. Ach, na guck, also doch nicht früher. Ja.
Nee, wirklich nicht, weil Deutschlandspiele sind oft an meinem Geburtstag, weil eben diese Turniere da sind. Und so eben auch diesmal. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, Sven.
Naja. Wie gesagt, das Gefühl trügt, glaube ich. CL-Finale vorbei und jetzt irgendwie 2 Tage später schon irgendwie das EM-Öffnungsspiel.
Ja. Gefühlt ist für mich auch so dieses ganze Schlandgedöns irgendwie noch nicht so an mich ran. Also wenn ich halt die Arbeit und zurück, dann sehe ich jetzt da noch nicht. Also ich glaube, in meiner Twitter-Timeline ist gefühlt mehr an irgendwelchen Halbzeiteiern und Deutschland-Ponchos und sonst irgendwas, als man letzten Endes auf der Straße sieht.
Du, mit dem Anpfiff kommen auch die Fähnchen wieder
ja, raus das,
die Autos.
Ja, das vorgestern habe ich die erste gesehen und das war seitdem auch die einzige, die ich gesehen habe.
Das, wartet doch ab, ne? Mit dem Anpfiff des Deutschlandspiels.
Ja, es kann doch sein, dass dieser Kram vielleicht mittlerweile auch out ist. Es ist nicht mehr so cool, so eine Fensterfahne zu haben. Jetzt brauchst du keine Ahnung. Ach, da fällt bestimmt den Leuten was ein, aber Fensterfahren. Oh. Vielleicht ist die große Zeit der Fensterfahren jetzt mit diesem Jahr vorbei.
Ja. Nichts dagegen. So, der Blick auf die Uhr sagt 12 Minuten noch. Also wir haben 2 Minuten pro Gruppe, Freunde. Aber das ist ja die Nullnummer. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Genau, kommen wir eben dazu. Gruppe A. Macht total Sinn, oder? Hier, Sven, da gibt's wirklich so Knallerspiele wie, was weiß ich, Rumänien gegen Albanien, die dich bestimmt hinter dem Ofen hervorlocken.
Absolut, jein.
Nee, aber guck's
was, nicht, was oder? Mich, also ich werde natürlich versuchen, ziemlich alle Spiele zu sehen. Das hängt okay. Auch immer davon ab, wie man halt von Arbeit nach Hause kommt und bla bla bla. Ja. Was mich halt zumindest bei Rumänien interessiert, ist halt, wie stark oder wie gut sind die wirklich? Was man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, was wir vergessen haben, ist ja, dass wir das erste Mal eine EM mit 24 Mannschaften haben, was natürlich bedingt, dass eben Nationen wie Albanien bei einer EM dabei sind. Bisher war es halt eigentlich immer so, dass die EM ja recht knackig war und dadurch, dass halt die Weltspitze des Fußballs sich halt nun mal in Europa ballt, war natürlich eigentlich auch die EM vom Level her nochmal eigentlich über der WM anzusiedeln. Mhm. Ja, weil bei der WM hast du wirklich teilweise dann immer auch noch Mannschaften dabei gehabt, wo hinten runtergefallen sind. Und bei der EM hast du wirklich ein ziemlich hohes Level. Das wird natürlich jetzt.
Und es gab kein Achtelfinale. bisher.
Genau, und das wird natürlich mit 24 Mannschaften ein bisschen aufgedröselt. Und du hast eben, wie gesagt, Mannschaften dabei wie Albanien, Slowenien, Island, no disrespect, ja, Wales, Nordirland und so weiter. Und das wird natürlich, vermute ich mal, das Niveau auch ein bisschen runterziehen. Nichtsdestotrotz, zur Gruppe A zu kommen, Rumänien, wie gesagt, die sind das erste Mal seit langem wieder dabei. Mhm. Und da interessiert mich schon, ich meine, die waren ja immer auch mal eine Macht so vor 15, 16 Jahren.
Mhm. George Hadji.
Genau.
Ja, großartig Offensivspieler gehabt, ne? Die Junge, die Älteren werden sich vielleicht erinnern.
Dorinel Munteanu.
Ja, eben, wie gesagt.
Großer FC-Legende.
Nee, also Mittelfeldspieler, Stürmer, ja, technisch immer sehr beschlagen. Das war früher wirklich schon, damit musste man rechnen.
Und ich habe letztens auch irgendwo einen Artikel gelesen über Hadji, der jetzt bei irgendeinem kleineren Verein in Rumänien Trainer ist. Und der macht das also wohl ziemlich in Eigenregie, weil der rumänische Fußball so sehr im Korruptionssumpf steckt, dass er auf den ganzen Scheiß irgendwie keinen Bock hat und zieht da irgendwie sein eigenes Ding durch und wohl auch relativ erfolgreich, soweit ich das gehört habe. Also er spielt aber keine größere Rolle halt bei der Nationalmannschaft oder im Verband aktuell. Aber wie gesagt, da freue ich mich dann schon drauf, auf Rumänien zu schauen, wie sind die eigentlich jetzt dann so drauf, dann mal wieder auf Top-Ebene sozusagen.
Okay, was ist denn mit hier Frankreich beispielsweise? Micha, hier Gastgeber und damit natürlich auch wieder Titelkandidat, wie die letzten Male.
Das wären sie auch, ohne Gastgeber zu sein. Also die Franzosen haben natürlich auch trotz zahlreicher Ausfälle, gerade auch in der Defensive, haben die ein Weltklasse-Team auf dem Platz. Da braucht man sich echt nicht vor keinem Spanien, vor keinem Italien zu verstecken mit der Mannschaft. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf den Kollegen Pogba. Der ist ja immer noch relativ jung dafür, dass er schon so viel mitgemacht hat und so 23, viel gelobt wurde. Das ist krass, genau. Coman natürlich für uns als Bayern-Aficionados wird bestimmt auch eine Freude sein, dem wieder zuzusehen, wenn er Einsatzminuten kriegt, was ich glaube, weil er hat in den Vorbereitungsspielen, so wie ich das mitbekommen habe, ganz gut gespielt und auch
aufmerksam. Giroud scheint gut drauf zu sein.
Giroud, genau, mit dem muss man immer rechnen vorne, der 70 Millionen Euro Martial spricht man den, glaube ich, aus, Martial, ja. von Manchester United, genau. Also im Großen und Ganzen ein sehr kompaktes Team, aber auch sehr offensiv starkes Team. Und wenn sie vor dem Finale ausscheiden sollten, oder vor dem Halbfinale, wäre das so eine große Überraschung. Ich glaube, wenn wir Erster werden in der Gruppe, könnten wir, glaube ich, sogar auf Frankreich treffen, wenn die auch Erster werden.
Genau, im Halbfinale.
Irgendwie sowas, ja. Da möchte ich keine Prognose abgeben zu diesem Zeitpunkt.
Okay, ich prognostiziere aber, dass es um die 20 Minuten echt knapp wird hier mit dieser Folge. Also, wer kommt denn weiter? Eurer Meinung nach?
In Frankreich und Schweiz. Frankreich und die Schweiz.
Frankreich und Schweiz.
Wort zu über die Schweiz gesagt, aber die Schweiz.
Ich wollte gerade noch mal sagen, und zwar hinsichtlich der, was recht interessant ist. Albanien ist aus deutscher Sicht im Übrigen auch nicht ganz uninteressant. Da spielen nämlich zwei Bundesligaspieler. Mergim Mavraj von Köln.
Heißt der nicht Mavraj?
Mavraj. Und Amir Abrashi vom SC Freiburg. Immerhin. Und die sind auch ganz gut gespickt. Also Napoli, Nantes, Lazio, PAOK. Ich habe, glaube ich, nur zwei dabei, die in Albanien selber spielen. Und der Rest spielt im Ausland.
Okay.
Das ist nicht so schlecht. Und die Schweiz ist eigentlich schon fast mehr eine Bundesligamannschaft. Da ist, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich glaube ungefähr, höchstens 10 Spieler, die nicht aus der Bundesliga kommen.
Da ist Österreich aber noch besser aufgestellt, also noch deutscher aufgestellt, sage ich jetzt mal.
Okay.
Die haben, glaube ich, 15 Bundesliga-Legionäre oder sowas. Das ist schon eine Zahl.
Aber ich sage auch ja, Schweiz und Frankreich.
Alles klar. Gut, dann eben Gruppe B, die interessant klingt. England, Russland, Slowakei und Wales. Micha, da gibt's auch, glaube ich, dann einen klaren Favoriten, ne?
Ja gut, auf dem Papier natürlich England. England ist immer so komisch. Man denkt vor jedem Turnier eigentlich so, okay, jetzt aber die Engländer. Jetzt haben sie so ein starkes Team. Jetzt sind sie mal dran, aber dann ist das Turnier und dann verkacken die am laufenden Band. Das kann natürlich auch diesmal wieder passieren.
Diese Gruppe
müssen sie eigentlich relativ einfach gewinnen, sag ich mal. Also müssen eine Gruppe Erster werden. Und dann muss man schauen, wie weit es reicht. Also England ist immer so eine Wundertüte in meinem Empfinden nach. Und das
ja,
ist
diesmal ein bisschen anders. Ich habe natürlich das 4:1 gegen Deutschland im Kopf, das ich gesehen habe, und war da sehr positiv von England überrascht. Mhm. Ich denke mal, es ist auch eine teilweise sehr, 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 sehr junge Mannschaft. Ja, also die haben ganz wenige Spieler, die älter als also 26, 27 sind. Da sind nur ein paar. Und ist im Übrigen auch, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, wo keine Legionäre dabei sind. Gut, das ist bei der englischen Premier League auch kein großes Kunststück, aber soll an dieser Stelle nicht unter den Tisch fallen. Ich persönlich, die haben zwar, glaube ich, jetzt irgendein Testspiel ziemlich vergeigt, aber ich glaube, England ist in diesem Turnier durchaus was zuzutrauen. Sie werden natürlich das Turnier nicht gewinnen, das würde mich überraschen, aber werden sicher sehr weit kommen, und ich denke, dass Hutchinson hier eine gute Mischung gefunden hat, also Mischung insofern, dass eine gute Basis für die Zukunft der englischen Nationalmannschaft gelegt hat. Mhm. Das glaube ich schon, ja.
Also ich muss ehrlich sagen, über Russland weiß ich wenig, habe ich mich nicht wirklich verfolgt.
Da spielt übrigens ein Schalker, Roman Neustädter. Sehr deutscher Name, aber ich spiele in Russland.
Das ist auch für mich jetzt neu, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, der hat sich einbürgern lassen oder wurde eingebürgert und spielt jetzt damit. Na gut. Aber und ansonsten ist die Mannschaft so, ja, hat ein bisschen die Seuche. Das kreative Mittelfeld, da ist, glaube ich, wirklich alles ausgefallen, was mit dem Ball was anfangen kann. Und ich habe noch so eine Tabelle gesehen mit dem Altersdurchschnitt. Meine Güte, also das ist auch eine. Ja, also ich glaube 29, irgendwas, 28,6.
Kein kommt, der Älteste ist 36, Sergej Ignashevich.
Genau, der ewige Sergej. Und das ist halt so, ja, ich meine, haben die nicht die WM zu Hause in zwei
Jahren? Ja, 2018. Das sollte ja damals ja eigentlich doch der, wie heißt der Holländer, Guus Hiddink, doch ja, für die managen.
Nee, Capello war doch da.
Achso, Capello, ja.
Das war Holländer, war doch auch.
Aber vorher war noch ein Holländer, dann kam Capello. Ja,
natürlich.
Dann sollte das ja alles
Capello managen, ist doch wieder
dann
weg.
Das quasi
ist ja
noch für die WM und so. Und jetzt haben sie halt wieder einen russischen Trainer. Ja, nu.
Ja. Also ich würde da ja wirklich Slowakei weiter vorne sehen. Auch gerade, auch wenn man sagt hier, dass Testspiele...
Ich würde da auch mal Wales durchaus weiter vorne sehen. Ich glaube noch nicht mal, dass Wales so schlecht abschneiden wird. Die waren ja schon eine Überraschung in der Qualifikation. Ja. Und haben halt unheimlich viele Premier League Spieler drin und halt logischerweise allen voran Gareth Bale. Mhm. Aber wenn du Namen liest wie Aaron Ramsey, Gareth Bale, es ist schon.
Ja, aber danach kommt halt nicht so viel in dem Kader, glaube ich.
Joe Allen noch von Liverpool, glaube ich, ist auch
ja,
noch.
Aber gut, selbst den würde ich nicht als internationale Klasse einstufen, aber.
Also ich glaube, Wales wird sich mit Slowakei um Platz 3 irgendwie streiten.
Ja, durchaus möglich. Aber wer weiß, vielleicht gibt's eine Überraschung gegen Russland. Mhm.
Möglich.
Genau, Platz 3 eben haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist ja deswegen relevant, weil zwei von den Gruppen Dritten, nee.
Vier
von den Gruppen Dritten kommen ja weiter. Also es ist ja eigentlich, wird ja die ersten zwei Wochen wird nur gespielt, um die 8 Loser-Mannschaften rauszusortieren.
Das ist etwas, was ich eigentlich ganz schlimm finde mit diesen dritten Plätzen. Das ist eine furchtbare Rechnerei.
Nein.
Ich habe das ja jedes Mal in Asien bei irgendwelchen Turnieren, wo dann immer gerechnet werden muss oder Qualifikationen, dann muss man mal schauen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, der oder den 5 oder 4 besten Drittplatzierten ist und hin und her, und das ist eine Katastrophe. Finde das furchtbar.
Ja, wir werden sehen. Lasst uns mal einfach da mal doch offen bleiben und dann vielleicht wird's ja spannend irgendwie, keine Ahnung.
Die Slowaken übrigens auch an dieser Stelle, das sei erwähnt, mit 2 Spielern aus der Bundesliga.
Ja. Dann kommen wir zur deutschen Gruppe nach nur einer Viertelstunde.
Hey, quick.
Wir sind viel zu langsam. Okay, gut zu wissen, aber das schon im Vorfeld. Dafür machen wir die Nullnummer. Also, Gruppe C, Deutschland, Nordirland, Polen, Ukraine. Ganz klar, der Gruppensieg, ja, Micha?
Alles andere als ein erster Platz wäre, glaube ich, eine Überraschung für Deutschland.
Jo.
Ja,
Polen,
Enttäuschung, ja, kann man auch so nennen, genau. Polen ist, glaube ich, da der Favorit auf dem zweiten Platz. Ich glaube, die werden uns noch das Leben am schwersten machen. Mhm. Auf Gefühl spielt man auch irgendwie jedes Turnier und jede Quali gegen Polen.
Das verschwindet alles so. Genau. Ziemlich oft gegen Polen gespielt in letzter Zeit.
Nordirland ist jetzt eines der angesprochenen Teams, die, glaube ich, auch nicht dabei wären, wenn wir noch in dem Spielmodus also dem alten Spielmodus bei der EM partizipieren würden. Mhm. Genau. Eigentlich kann man nicht viel über die sagen. Ich glaube, die werden keinen einzigen Punkt holen in dieser Gruppe. Dafür ist Ukraine und Polen einfach auch zu stark für so ein Fußballzwerg wie Nordirland. Ja. Ukraine.
Ja. Nordirland hat im Übrigen eine ziemlich gute, Statistik. Die haben, glaube ich, die letzten Spiele, weiß nicht, frag mich nicht wie viel, das ist bis irgendwann gestern oder vorgestern erst in meiner Twitter-Timeline gesehen, kein Gegentor kassiert für so und so viele Spiele und für so und so viele Spiele nicht mehr verloren. Die haben momentan einen ziemlich guten Rekord, werden vermutlich defensiv auftreten. Gut. Wird interessant zu sehen sein. Mhm.
Ich glaube, es wird kein schönes Spiel, wenn Deutschland gegen Nordirland ran muss.
Nee.
Ich glaube, das wird vielleicht so ein gegurktes 2-0 oder sowas. Ich würde denen keinen Upset zutrauen, den Nordiren, in keinem der drei Spiele.
Dann bleiben wir doch mal kurz bei der deutschen Mannschaft. Ich glaube, gestern ist ja Rüdiger ausgefallen.
Ja.
Genau. Hummels hat sowieso Beschwerden seit dem Pokalfinale. Und dann ist immer noch die Frage, wen nimmt man endlich als Rechtsverteidiger? Also das sind eigentlich schon viele Fragen, mit denen sich Joachim Löw hier beschäftigen muss. Micha, wie würde deine Viererkette aussehen?
Also zuallererst muss ich sagen, dass ich mit der Nachnominierung von Tah eigentlich sehr zufrieden bin. Ich hätte auch generell, glaube ich, von Anfang an schon Tah dem Rüdiger vorgezogen.
Ich auch.
Aber das ist meine persönliche Meinung jetzt, genau. Die Außenbahn ist wirklich ein Problem. Also links ist man quasi alternativlos mit Hector. Der macht seine Sache auch bisher auch ganz solide. Ist jetzt irgendwie kein Superstar auf der linken Seite, aber ganz ordentlich. Und rechts würde ich doch tatsächlich, glaube ich, Emre Can spielen lassen. Also
was ist mit Kimmich?
Warum würdest du Emre Can in der Abwehr spielen lassen?
Ja, weil
eben,
warum, mit Kedira und mit Groß. Kimmich? Ja, was ist mit Kimmich? Das ist die Frage. Ich erinnere mich bei Kimmich immer noch an das erste Spiel oder eins der ersten Spiele, wo er als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. Das war der Rückrundenauftrag gegen Wolfsburg, wo wir, 4-1 haben wir verloren oder 5-1 sogar? Nee, 4-1 war das, glaube ich. Mhm. Da hat der Rechtsverteidiger gespielt und wurde konstant von De Bruyne und Caligiuri irgendwie an die Wand gespielt. Und seitdem bin ich immer froh, wenn er zentral spielen kann, rechts.
Ja gut, vielleicht nicht zwangsläufig aus rechts, aber er kann zumindest wäre die Möglichkeit geben, dass du Kimmich in der Abwehr spielen lässt.
Dafür glaube ich, da wird Hummels zu fit sein. Also ich glaube nicht, dass die Hummels nicht bis dahin irgendwie fit kriegen.
Also für den Fall, dass Hummels nicht fit wäre.
Für den Fall. Dann müsste ich entscheiden, ob man das Tah oder Kimmich spielen lässt. Da würde ich dann, glaube ich, auf den Gegner dann gucken, gegen wen es dann geht, wer vielleicht vom Spielstil her passender ist, weil Tah ist ja so der Schrank mit dem guten Stellungsspiel und guten Kopfballspiel. Mhm. Kimmich kann er ein bisschen besser eröffnen, wäre dann gegen defensivere Gegner vielleicht die bessere Variante. Mhm. Das ist dann die Frage, die sich Löw stellen muss. Aber wenn alle, die jetzt dabei sind, fit sind, dann würde ich jetzt Can rechts spielen lassen. Und nicht Hövedes oder Kimmich.
Aber ich glaube so, wie gesagt, also ich meine, beim Blick auf die deutsche Mannschaft, ich meine, so wirklich muss einem da nicht, selbst wenn einer ausfällt, nicht Angst und Bange werden. Ich meine, letzten Endes hast du immer noch, zumindest in der Theorie, so viel Power in der Offensive, wo du sagst, da notfalls schießt du halt ein Tor mehr als der Gegner.
Ja, ist so.
Ja.
Wie sieht's denn vorne aus, Micha? Gomez oder Götze?
Das ist für mich auch wieder eine Frage nach dem Gegner.
Ja, wollte ich auch sagen, ja.
Genau, also klar, Gomez ist halt ein Brecher, ein typischer Strafraumstürmer. Der passt bei dem einen Gegner besser als jetzt zum Beispiel gegen Frankreich oder so, die hinten Schränke drinstehen haben. Mhm. Oder vielleicht sogar auch Spanien. Mhm. Da könnte man überlegen, aber meiner Meinung nach könnte man auch sogar überlegen, einen Müller irgendwie in die Spitze zu stellen, der auch da vorne, der nicht nur auf einer Stelle steht, sondern auch mal ein bisschen von links und rechts das Spiel vielleicht mit gestaltet. Aber ich glaube, es wird sich auch im Turnierverlauf zwischen Gomez und Götze, glaube ich, entscheiden.
Lewandowski ist keine Option. Oh, Moment, halt, falscher Fehlpass-Podcast.
Falscher Fehlpass, genau. Nee, ansonsten, wen haben wir da noch? Podolski wird, glaube ich, der wird so ein Rollenspieler maximal sein. Schürrle auch. Sané finde ich ganz spannend für die Außenbahn. Ich glaube, das ist so einer, der kommt dann in der 70. wenn irgendwie sich die Mannschaft schon aufgerieben hat an einer starken Defensive, setzt dann noch ein paar Mal zum Dribbling an und kann vielleicht für das Überraschungsmoment irgendwie sorgen. Und das wird so eher Müller, Özil sowieso gesetzt und vorne, denke ich mal, wird mehr Gomez als Götze spielen.
Ich glaube auch nicht, dass Podolski so viel Einsatzzeit bekommt. Nee. Also, sei mir nicht böse, aber Lukas ist wahrscheinlich nur dabei als Gute-Laune-Onkel.
Ist doch auch was wert, ganz ehrlich. Also.
Ja, natürlich, klar, logisch, aber nicht, um jetzt da irgendwie im Spielminuten runterzureißen. Ist im Übrigen mit Bastian Schweinsteiger zusammen, spielt er bereits sein 7. großes Turnier.
Krass, oder? Also ich finde das wirklich krass. Das ist wieder so ein, ja, ich will jetzt nicht wieder rumheulen, dass ich alt werde, aber ihr erinnert euch bestimmt auch daran, wie das eben war, als irgendwie Schweinsteiger und Podolski sozusagen in die deutsche Mannschaft kamen.
Damals hießen die aber noch Schweini und Poldi.
Schweini und Poldi, ja. Genau.
Aber ich kann nicht beruhigen, wenn du Gabor Kiraj sehen wirst, dann musst du dich gut
fühlen. Ich hab erst letztens gelesen, dass bei Island sogar noch der Aidio Gudjonsson mitspielt. Oh, ne? Gott, also
ja. Aber Kiraj ist
aus der Kindheit, so Aidio Gudjonsson.
Ja. Aber Kiraj ist der älteste Spieler des Turniers mit 40 okay. Jahren und hat damit quasi Lothar Matthäus mit seinen 39 Jahren und 91 Tagen den Rekord abgeluchst als ältester Teilnehmer der EM.
Irre, ja. Ne? Wirklich. Ja. Ja, aber genau, wir müssen doch noch kurz über Schweinsteiger erwähnen. Das Klingeln übrigens war unser Zeitlimit, ne?
Ich hab kein Klingeln gehört. Ja,
also vor 3 Minuten hab's kurz weggedrückt. Okay. Wir sind schon über dem Zeitlimit, aber egal. Ja, Schweinsteiger, die große Frage, also zum ersten Spiel reicht es natürlich nicht. Ich glaube, so weit kann man aus seinen Worten. Letzte Woche kann man eben schließen, dass das nicht reichen wird. Aber muss ja auch gar nicht. Ich meine, wenn man sich die den Turnierbaum und die Gruppen so anschaut, ist das, glaube ich, ja, hat, glaube ich, auch Jogi Löw gesagt, so ein zweigeteiltes Turnier. Und eben das Achtelfinale, da kriegt man vielleicht noch einen Gegner, der eigentlich machbar sein müsste, ohne größere Anstrengungen. Aber dann Viertelfinale, Halbfinale. Mhm. Dann geht es wirklich um die Wurst und dann muss man, glaube ich, trifft man auch auf Mannschaften, die halt offensiver spielen, ja. Das kann man nicht jetzt irgendwie erwarte ich jetzt nicht von Nordirland oder von der Ukraine.
Okay, ich weiß nicht, hier steht, dass offiziell zum Kapitän ist Schweinsteiger ernannt.
Klar.
Ja? Okay, gut. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, würde ich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch einschätzen, dass Schweinsteiger vielleicht nicht immer von Anfang an spielt. Ja. Muss man natürlich auch sehen, wie sich das Team einspielt, ja, und natürlich auch die Frage mit Emre Can, spielt er in der Abwehr oder spielt er im defensiven Mittelfeld?
Achso, du meinst, dass er sich dann festspielt und dann...
Mhm, ja, und ich glaube, alles, was wir wahrscheinlich bräuchten, wäre eigentlich nur den Rio-Schweini im Finale.
In Paris.
In Paris, genau. Das würde vermutlich schon reichen. Also ich glaube auch nicht, dass Schweinsteiger noch ein ganzes Turnier in seinen Knochen hat. Fällt mir ehrlich gesagt, kann ich mir schwer vorstellen. Nee. Also er hat ja auch selbst in der Premier League in England, wo er bei Manchester gespielt hat, war er ja jetzt nicht so berauschend oder muss nicht so
rausgehen.
Also nicht nur, aber er hat ja auch ein paar Spiele gemacht und ja. Die paar Spiele, die er gemacht hat, war jetzt dann auch nicht so berauschend. Und deswegen, ich glaube, dass Schweinsteiger sein Körper schon, meine persönliche Einschätzung, ziemlich angeschlagen ist.
Gut, aber bei der WM vor 2 Jahren war Schweinsteiger am Anfang, glaube ich, auch noch nicht fit. Mhm. Der kam dann auch erst im Laufe des Turniers und ab dann hat er aber auch wirklich, glaube ich, jedes Spiel dann mitgemacht. Mhm. Eventuell kann sich das jetzt auch wiederholen. Also der wird natürlich dann den Platz mit Khedira streitig machen müssen, weil ich glaube, Groß wird immer spielen, habe ich so ein Gefühl. Mhm. Ich glaube, dass dann eher dann halt als Partner von Groß dann wie gesagt, gegen Khedira dann um den Startplatz kämpft oder kämpfen wird. Und ja, wenn Khedira natürlich jetzt seine Sache in den ersten Spielen gut macht, die Chance nutzt, kann ich mir auch vorstellen, dass Schweinsteiger vielleicht doch auch eher nicht die Einsätze bekommt, die wir vielleicht jetzt noch denken, die, dass er bekommen wird. Mhm. Aber naja, es ist, kommt auch an, wie fit wird er bis zur kritischen Phase des Turniers. Traut ihm Löw zu, dass er 90 Minuten, 120 Minuten gegen Italien spielen kann oder gegen Frankreich meinetwegen. Ja, das ist ja da, das ist auch nur eine knifflige Frage sein, mit der er sich noch auseinandersetzen muss. Wenn es denn so weit kommt, dass er vor dieser Entscheidung steht, wer weiß, vielleicht reicht der Schweinsteiger auch nur für eine Verlängerung oder so.
Ich meine, hinterher sind wir alle schlauer, aber wird halt dann auch interessant zu sehen sein in dem Kontext, inwieweit der Nationalmannschaftsrücktritt von Philipp Lahm, ja, dass man im Endeffekt nicht sagt, hätte Basti mal nicht das Gleiche gemacht.
Genau, Deutschland, genau, hatten wir hier Polen, Ukraine, Nordirland, noch irgendein Satz zu den drei Verbleibenden?
Nö, also Nordirland besteht halt auch größtenteils aus Spielen aus der englischen Premier League oder beziehungsweise in unteren Ligen. Das heißt, die haben also auch entsprechend Spiele in den Knochen. Und vor allem auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch hast Playoffs spielen müssen. Mhm. Von der dritten in die zweite Liga und auch von der zweiten in die erste. Championship League One und so, ja. Ja, genau. Also das wird auch noch relativ interessant werden. Aus meiner Sicht vielleicht noch interessant, Aaron Hughes, der spielt bei Melbourne City. In Australien, in der A-League. Mhm. Ist allerdings auch schon 36. Also, wir haben zwei 36-Jährige drin. Gareth McAuley, der ist auch schon 36. McAuley. Von West Brom. ja, schauen wir mal. Also, Nordirland, ja, Michael O'Neill, eigentlich erfahrener Trainer. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Also, es wird auf jeden Fall interessant. Also, ich werde auf jeden Fall ein bisschen für die Nordiren sein, glaube ich. So.
Ja, der Underdog.
Naja, wenn die einen Punkt holen, glaube ich, dann ist es viel. Aber
und dann feiern die schon, glaube ich. Ja, ja.
Glaube ich auch.
Die feiern, glaube ich, auch. Die feiern auch so.
Okay, also Deutschland kommt weiter, dann nehme ich an, tippt ihr auch auf Polen. Das ist ja offensichtlich. Mhm. Ansonsten, ja. Wird uns da, glaube ich, keiner aus der Gruppe begleiten. Aber who knows. Anyhow, Gruppe D, Freunde. Kroatien, Spanien, Tschechei, Türkei. Meine Güte. Mhm. Micha, da gibt's, glaube ich, ja, das ist wirklich die interessanteste Gruppe bisher, oder?
Ja, das könnte auch ein ziemliches Hauen und Stechen geben, ja.
Genau, das, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Spanier bei der Auslosung nicht gerade glücklich waren. Klar sind die jetzt irgendwie ein bisschen Hochkarätern aus dem Weg gegangen, aber Türkei, Kroatien und Tschechien, das sind alles Teams, die sehr kompakt, glaube ich, vor allem hinten noch stehen. Und ein Team wie Spanien tut sich gegen solche Gegner immer schwerer als gegen halt Teams auf Augenhöhe, die vielleicht auch mitspielen wollen. Die werden schon für ihre Punkte kämpfen müssen. Aber normalerweise muss Spanien trotzdem mit 7 Punkten, sage ich mal, werden die Gruppen Erster. Aber es werden harte Spiele gegen die drei Mannschaften.
Ja, und vor allem danach im Kampf um Platz 2 wird es hart werden. Weil ich glaube schon, dass die drei da ziemlich auf einem Level agieren. Die Tschechen, die Türken und
Tschechien hat die Gruppe doch gewonnen in der Quali, ne? Die wurden doch Erster vor Island und war es gerade die holländische Gruppe, war doch auch, ne? Es war doch auch Holland dabei.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja. Ja, stimmt. Türkei und Tschechien waren in derselben Quali-Gruppe zusammen mit Island und Holland. Und Tschechien hat die Gruppe gewonnen, also. Ja, also ich gehe auch damit, mit der Einschätzung, dass die drei Mannschaften auf einer Höhe, auf einem Level ungefähr agieren. Und da wage ich jetzt keine Prognose. Also da kann alles möglich sein. Also zwei bis vier ist für mich völlig offen.
Sehe ich genauso, ja.
Ach, das sind doch wirklich wehrhafte Mannschaften. Also gerade eben Türkei und Kroatien. Da das Spiel gegeneinander wird interessant. Und dann natürlich wieder eben immer das große Spiel in der Gruppe gegen Spanien. Da werden, glaube ich, auch die Außenseiter alles geben dafür. Alles raushauen. Um eine Phrase hier rauszudreschen. Nee, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und sehr interessant, ja.
Ja, die Türken haben auch noch einen sehr interessanten Legionär. Die haben ja nicht viele. Die spielen ja drei aus Deutschland. Aber der Burak Yilmaz, wie spricht man das aus, die Altschweden?
Wie schreibt sich der?
Burak Yılmaz. Der spielt in China bei Beijing Guan.
Stimmt.
In der Geldliga. Große
Versprechen. Der wurde auch bei zu Bayern gerüchtet, wobei.
Aber der ist auch schon 30.
Ja, kann er noch 4 Jahre gut verdienen in China. Ist doch okay.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Ansonsten die Türken mit 3 Deutschen, ne? Logischerweise.
Çalhanoğlu, Mali und der dritte. Şahin.
Genau. Ich bin in der Zeile verrutscht, ja. Şahin, genau.
Stimmt, Yılmaz ist wirklich von Galatasaray zu Guan gewechselt. Irre.
Hm. Ja.
Gar nicht so lange her. Verrückt.
Und die haben der steht hier noch unter Nordseeland drin. Emre Mor.
Ist der auch im Kader? Da habe ich gar nicht
drauf. Der ist im Kader, ja. Ah. Ist der jüngste Spieler im Kader bei den Türken mit 18 Jahren. Mhm. Steht hier allerdings noch mit FC Nordseeland drin. Aber wir wissen ja jetzt, dass er.
Seit gestern, ja.
Mhm. Quasi auch Bundesligaspieler ist.
Ja, für den BVB. Jo. Ich habe gestern zum ersten Mal von Emre Mor gehört.
Ich habe mich auch gefragt, was die alle mit diesen Mor-Memes hatten, als ich dann rausgefunden habe, oh, das ist einer nach Dortmund gewechselt. Und als ich dann noch hörte von Nordsee, dann dachte ich mir, alter Schwede, wie viel? 18 Mille?
Däne.
18 Mille oder 16? Für Nordseeland?
Ja, ich glaube, da sind viele Prämien drin und so. Aber ja, das ist eben das Potenzial, was man dem Jungen zuspricht. Ich bin gespannt. Aber ja, das mal sehen, ob der überhaupt zum Einsatz kommt. Der gerade was die türkischen Spiele angeht, versuche ich da auch eben richtige Türkei-Experten dran zu kriegen. Also,
naja, einen hast du ja immer in der Leitung.
Bleiben Sie gespannt. Ja, also dann, also Spanien und dann offenes Rennen, haben
wir gesagt. Ich glaube übrigens, Spanien ist auch vielleicht noch zu erwähnen. Ich finde die nicht im Kreis der Top 3 Titelfavoriten.
Wirklich?
Dafür ist irgendwie den Angriff auf dem Papier nicht gerade berauschend, sage ich es mal. Die haben auch viele, also der Trainer Del Bosque hat bei der Nominierung ja auch für viele Überraschungen gesorgt. Und wenn ich mir guck mal, was im Sturm da aufläuft, Aduriz, Morata, Pedro Rodriguez und Nolito. Da sind jetzt irgendwie jetzt keine Namen dabei, die jetzt dem normalen Fußballfan viel sagen würden.
Mhm. Wen er auch nicht mitgenommen hat, genau, da habe ich mich noch gewundert. Das war eben Paco Alcacer. Mhm. Der ist von Bilbao und der hat 20 Tore gemacht.
Genau.
Erfolgreichster spanischer Torschütze diese Saison und den hat er auch zu Hause gelassen. Also quasi der Kiesling Spaniens.
Der Kiesling.
Nein, der war vor 2 Jahren, ihr wisst schon. Ne?
Ja. Aber es gibt übrigens immer auch noch Cheick Fabregas. So unfassbar, aber.
Ja. Iniesta ist auch noch dabei, klar. Mhm. Als wirklicher Top-Favorit, wie vielleicht vor 4 Jahren noch, sehe ich sie nicht unbedingt. Klar, werden die ins Halbfinale bestimmt kommen, aber dann kann es schon schwierig werden. Das ist meine Einschätzung jetzt. Aber
ich würde auch mal eventuell fast behaupten, dass sich David de Gea mit Neuer um den Titel Torhüter des Turniers streiten wird, sofern die Spanier entsprechend weit kommen und die Deutschen natürlich auch vorausgesetzt.
Glaubst du nicht, dass Casillas noch die Nummer 1 das Nummer 1 ins Turnier geht?
Ja, er steht hier als Kapitän gelistet, aber wie viele Spiele hat denn Casillas gemacht? Casillas ist doch eigentlich eh schon.
Der spielt doch, wo spielt er jetzt?
Bei Porto spielt er jetzt.
Porto,
wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Er spielt jetzt in Porto, ja. Also ich persönlich schätze David de Gea stärker ein als Iker Casillas. Also die Zeit von Casillas ist meines Erachtens noch vorbei. Und de Gea finde ich persönlich einen absolut geilen Torhüter.
Ja, es wird spannend sein, wer da beim ersten Spiel auf dem Platz steht. Ich glaube, wer da im Tor ist, der wird auch das restliche Turnier bestreiten, wenn er keinen hanebüchenen Fehler fabriziert.
Ja, das davon kann man, glaube ich, mal ausgehen.
Stimmt,
ja.
Was Spanien angeht, habe ich mich auch gefragt, eben als der Kader, der letztendlich feststehende, verkündet wurde, was das eigentlich auch für Spieler sind, die neu dazukamen im Vergleich jetzt eben vor 2 Jahren. Aduriz habe ich gesehen, ist einer 35 Jahre alt.
Ja, einer von den Stürmern, ja.
Und das ist dann
genau, ja.
Okay, Soriano ist auch 31. Das ist
so Umbruch. Ich meine, Diego Costa ist noch nicht verletzt, soweit ich weiß, ne? Und also warum dann man dann so Leute zu Hause lässt, ich weiß nicht, was da der Masterplan von Del Bosque ist. Mhm. Martinez hat er auch nicht mitgenommen, ja, obwohl der eigentlich für jede Mannschaft meiner Meinung nach eine starke Bereicherung.
Klar.
Gut für uns als Bayern-Fans.
Gut, natürlich,
gut für uns, genau.
Auch immer, ja, wo natürlich auch immer nicht dahinter steckst, ist, inwieweit halt der Trainer, gut, es ist halt, es kommt auf den Trainer an. Es gibt halt Trainer, die sagen dann, ich stelle mich nicht über den Charakter eines Spielers oder ich stelle mich unter den Charakter eines Spielers. Und man weiß halt nicht, wie weit der Boske halt mit dem einen oder anderen klarkommt oder eben nicht klarkommt und dann halt einfach sagt, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf und der bleibt dann halt einfach da.
Ja gut, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, da stecke ich auch nicht drin, aber kann sein, natürlich. Ja. Vorletzte Gruppe, Gruppe E. Belgien, Irland, Italien, Schweden.
Die Todesgruppe.
Ganz ehrlich, auch wirklich nicht schlecht, Micha, ne?
Todesgruppe. Nee, auf jeden Fall, genau. Ich meine, Zlatan bei Schweden ist dabei. Belgien ist ja, wird ja auch schon seit 4 Jahren gehypt. Die haben ja auch große Namen, die jetzt im letzten Turnier auch alle wieder ein bisschen erfahrener geworden sind. Bei der WM waren vielleicht noch ein bisschen jung. Ist natürlich schade, dass jetzt Vincent Kompany ausgefallen ist. Und ich glaube noch irgendwie noch ein anderer Stammverteidiger von denen auch. Also wenn die scheitern, dann in der Defensive. Den fehlt ja auch, glaube ich, ein richtiger Außenverteidiger. In den letzten Spielen hat immer ein Vertonghen oder ein Vermeulen genau ausgeholfen, die ja auch eher gelernte Innenverteidiger sind. Ja, das ist. Ich freue mich auf die Spiele mit Belgien. Ich habe die mir vor 2 Jahren schon gerne angeschaut und bin mal gespannt, was die jetzt aufs Parkett bringen. Aber für den großen Wurf wird es noch nicht reichen. Aber welche mitzureden haben, werden sie schon.
Ist auch die halbe Mannschaft besteht im Endeffekt aus Spielern aus der Premier League. Plus Yannick Ferreira Carrasco, der spielt bei Atletico. Hat der quasi auch, weiß nicht, ob er in der Champions League gespielt hat, aber zumindest war wahrscheinlich im Kader oder so. Also der hat auch eine lange Saison gehabt.
Carrasco hat den Ausgleich gemacht im Champions League-Finale.
Ja, siehst du, kannst du mal sehen, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Ich habe es nicht gesehen.
Es hat mich aus Gründen nicht interessiert.
Das Witzige war, dass er ja schon ausgewechselt werden sollte. Da stand ja schon der vierte Offizielle mit seiner Nummer in der Hand am Rand und dann hat er die Bude gemacht und hat der Trainer schnell wieder weggeschickt.
Ja. Ja, aber Origi, ja, von Liverpool, Benteke, ja, plus Minolet, also, also schon.
Ja,
schon.
Die Namen haben sie auf jeden Fall.
Namen haben sie wirklich, aber gerade jetzt.
Hazard.
Ja, okay, gut, also gut, dass du die genannt hast, Benteke zum Beispiel. Ja, also das ist so jemand, den kann man, wenn du ein System spielen willst, bei dem alle mitmachen, dann brauchst du Benteke nicht aufstellen. Das ist so jemand, der tut sich schwer mit Arbeit gegen den Ball und irgendwie Offensivpressing.
Der steht nur vorne rum und macht Tore.
Genau, das ist halt so ein Stürmer alter Schule und ich frage mich wirklich, warum man den eigentlich hier mitgenommen hat, wenn man so jemanden im Kader hat wie Lukaku zum Beispiel, der eine ganz andere Dynamik da reinbringt. Was hast du noch gesagt? Hazard, genau.
Hazard. Genau, und De Bruyne,
ja.
Ja, gut, stimmt.
Was mich wundert ist, dass...
Lass mich kurz bei Hazard bleiben.
Ja, bitte.
Hazard ist halt wirklich, also seine Fähigkeiten, gerade im Dribbling, Weltklasse, keine Frage. Also da muss man nicht irgendwie der große Fußballexperte sein.
Aber Torgefahr hat er nicht wirklich ausgestrahlt letzte Saison.
Ja, deswegen könnte der FC Bayern ihn ja rausholen. Nein, aus der Misere. Ganz andere Diskussion, Quatsch. Es geht mir nur darum, dass eben Hazard eben auch nicht wirklich mit in das Offensivspiel halt eingebunden ist. Und das war bei der WM, fand ich auch schon zu sehen, viele Einzelaktionen, aber dann so das große System, das dann auch dann über schwierige Phasen die Mannschaft trägt. Das habe ich jetzt bei Belgien nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt so ein bisschen so die Vorschusslorbeeren so ein bisschen einlösen, weil, also ihr erinnert euch noch bestimmt, vor 2 Jahren waren sie so der, ja, schon jenseits des Hipster.
Da ist schon so der Geheimfavorit auf den WM-Titel.
Ja. So geheim, aber auch nicht mehr. Ja.
Der geheime Geheimfavorit. Der nicht mehr geheime.
Genau. Und jetzt eben bin ich auch wirklich gespannt, ob da halt bei die ob die irgendwas einlösen von jedem Vorschuss loslobern.
Aber was ich noch zu Liverpool sagen wollte, ist, es gibt zwei Teams bei der, also die drei Mannschaften mit den meisten Spielern vertreten. Welche denkt ihr? Liverpool ist offensichtlich klar. Und Bayern. Die anderen? Bayern, genau. Okay. Nee.
Nicht mehr.
Nee. Juve. Juve und Liverpool, jeweils 12 Spieler, Bayern mit 9. Mhm. Auf Rang, nee, Bayern München folgt mit 9 Profis auf Rang 5. So rum ist es. Ah. Das heißt, es sind noch nicht mal Dritter, die Bayern. Aber Juve und Liverpool stellen die meisten Spieler.
Okay. Auf Juve wäre ich auch nicht gekommen. Also, hier, Zlatan, Schweden. Ja. Okay, ja. Es gibt natürlich noch andere Spieler außer Zlatan, klar. Alleine.
Aber du weißt, wie es, also ich weiß nicht, wie das bei den Schweden aussieht, aber zumindest in der Auswahrnehmung wird es zumindest auf jeden Fall sein, es wird sich alles auf Zlatan Ibrahimovic fokussieren.
Ja, da ist er, da tut aber auch wirklich alles dafür.
Das sagt er sich dazu. Es spielt übrigens Markus Berg, steht im Kader.
Ist das der, der beim HSV?
Der Markus Berg, genau.
Wirklich? Wie davon gejagt wurde?
Ja, der spielt jetzt bei Panathinaikos.
Aber sonst, wenn ich mir den Kader so durchklicke von Schweden, sind da noch ein paar so übrig geblieben wie Kim Karlström, der ja auch mal gut war, aber jetzt auch bei den Grasshoppers Zürich irgendwie noch seinen Lebensabend verbringt.
Die Rente einfährt.
Ja, okay, was man in der Schweiz verdient bei den geringen Steuern, das geht schon.
Ja, Michael Lustig ist, glaube ich, bei Celtic oder so spielt er, glaube ich, den Namen kennt man auch, weil er halt so einprägsam ist, genau. Isaacson im Tor ist auch noch eine Nummer, ist bekannt, aber dann hört es bei mir schon auf mit den Namen. Also klar, Berg kennt natürlich auch noch, aber dann wird es echt schon schwierig, wenn ich mir, wie gesagt, den Kader jetzt mal so anschaue. Da ist es
Emil Forsberg. Emil Forsberg.
Oh ja, Forsberg, ja.
Erwähnt, genau. Den wir dann nächstes Jahr in der Bundesliga sehen dürfen. Ja. Den Namen des Vereins muss ich jetzt nicht erwähnen. Will ich auch nicht. Armin Ekdal vom HSV ist auch noch im Kader.
Ach so, stimmt. Ja. Okay, aber das ist natürlich dann das Problem eigentlich, was Schweden seit Jahren hat. Genau. Zlatan schwebt über allem und es fehlt ihm eigentlich so an Mitspielern, die halbwegs an sein Niveau reinreichen. Ich meine, das
ist es, ja. Ja, gut. Weil jeder Gegner weiß halt, okay, nimm Zlatan aus dem Spiel und du hast eigentlich schon das, die Hälfte der Miete bezahlt. Ja.
Gut, wobei das natürlich auch wieder eine Aufgabe für sich ist, Zlatan auf das Spiel zu nehmen.
Ja, klar. Aber dann kann man ja locker 2-3 Leute für absetzen, wenn der Rest der Schweden nicht so viel Gefahr ausstrahlt. Ja. Also ich denke, ich glaube, Schwedens Ziel ist es, irgendwie über den besten dritten Platz ins Achtelfinale einzuziehen. Und damit hätten sie dann schon was erreicht.
Boah, wenn sie das, möglich. Wenn sie das schaffen. Aber die Italiener sind halt auch immer so eine Wundertüte, ne?
Richtig.
Du weißt halt auch nie, was du bei den Italienern kriegst. Und mein Conte ist ein guter Trainer, da müssen wir nicht drüber reden. Am Ende hilft Italien wieder ein Elfmeter. Liebe Grüße an LL Curly. Ich verfolge die Italiener jetzt auch nicht mehr so in den letzten Jahren, das war eigentlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Es sind jetzt nicht so viele, die mir hier großartig irgendwas, Namen, die mir irgendwas sagen.
Naja, wir können zumindest sagen, dass die
also Motta,
bekannten bzw. großen
Buffon 38, lenk mich doch mal.
Kapitän, ja.
Ja, aber zum Beispiel Pirlo ist nicht mehr dabei, ja. Das ist natürlich.
Pirlo ist nicht dabei und es fallen ja auch Montolivo fällt ja aus, Verratti fällt aus, Motta angeschlagen. Genau. Also das zentrale Mittelfeld ist bei Italien, geht ziemlich auf den Krückstock. Das könnte vielleicht der Nachteil sein, der sie dann hindert, irgendwie weit zu kommen.
Rea Basali, 35, ja, alter Schwede.
Erinnern wir uns zurück, 4 Jahre, Balotelli, auch nicht dabei.
Nee, der ist nirgendwo mehr dabei, der ist ja völlig weg von irgendwelcher Bedeutung im europäischen Fußball. Also, ja, was war das letzte Gerücht, dass der zu einem Serie A-Aufsteiger wechseln soll? Also, okay. Das ist so ein typischer Fall von zu viel Talent für einen Menschen. Da ist er nicht mit klargekommen. Rein mental nicht.
Tja. Den Immobile werden wir dann wahrscheinlich bei der WM auch EM auch wieder sehen.
Ah, ist der auch
nominiert. Wenn er den aufläuft. Okay. Ja, auch nominiert.
Ich würde gerne El Shaarawy sehen. Ich bin auf den gespannt. In allen Managerspielen ist das immer das Supertalent.
Ja.
In jeder Simulation, also ist der wirklich so in 3, 4, 5 Jahren, ist das wirklich so ein Weltklasse-Spieler. So langsam wird es Zeit, dass er in der Realität mal drankommt.
Spielt er noch mal AC Mailand?
AS Rom.
Ist er noch? AS Rom. Mhm. Ja. Ja, klar. Italien ist. Das ist ja auch so eine Besonderheit von Italien. Da kann man fast auch schon die Phrase dreschen, das ist eine Turniermannschaft. Genau, ungefähr wie bei Deutschland. Da denkt man immer Italien, oh, jetzt, oh, zu alt, zu langsam, zu defensiv. Quali nur so mit Mühen und Brechen irgendwie auf dem zweiten Platz oder über die Playoffs rein gelimmt. Und jetzt aber im Turnier dann, da drehen die dann auf und holen ihre Punkte. Und das könnte natürlich jetzt auch wieder passieren. Ja,
bei ja Italien, aber das war absolut ja, denkbar. Ja, klar. Und wie gesagt, dann am Ende hilft irgendein Elfer oder irgendwas. Wobei, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Italiener bei der EM eine allzu große Rolle spielen werden. Das ja, kann ich mir schwer vorstellen.
Schwierig. Also gerade.
Also ich würde auch eher Belgien noch vor Italien setzen. Also auf jeden Fall.
Ja, ist beides so ein bisschen Wundertüte um den ersten Platz. Also da würde ich jetzt 50-50 irgendwie, würde ich jetzt keinen Favoriten auf den ersten Platz in der Gruppe, könnte ich jetzt nicht nennen. Keinen eindeutigen Favoriten zumindest. Oh, ja, Irland haben wir auch noch in der Gruppe.
Genau, Irland wird interessant. Also muss man sehen, ne?
Doch. Fantechnisch sehr interessant.
Ah, natürlich, aber gut, du hast, im Endeffekt hast Schottland, es ist ja schade, dass sich eigentlich Schottland nicht qualifiziert hat, weil hättest du erstmals bei einer EM, hättest du quasi alle
komplett
aus aus Großbritannien komplett, ja, also wir haben jetzt quasi Wales, Nordirland, Irland, England, genau, also von daher, ja. Das ist eigentlich recht.
Warum spielen die eigentlich nicht die Großbritannien-Meisterschaft aus?
Dann kann England auch wieder mal einen Titel gewinnen, meinst du?
Wer weiß, aber das würde ich auch nur vergeigen.
Nein. Genau. Also, der erste Spieltag ist ja direkt Irland gegen Schweden. Da freue ich mich drauf, da habe ich richtig Bock, weil das noch, also jetzt mal rein persönlich gesehen, sind das so quasi meine zwei Lieblingsländer, in die ich gerne reise, Irland und Schweden, immer schön. Mhm. Genau, das wird aber, glaube ich, dieses erste Match wird dann schon vorentscheidend sein, wer dann am Ende den dritten Platz erreichen wird. Mhm. Ja, also schon eine große Brisanz am ersten Spieltag zwischen den beiden Mannschaften. Also mit Montag, 18 Uhr, schaue ich mir an.
18 Uhr sind die ersten Spiele immer?
15 Uhr sogar.
Sonntag, also Wochenende 15 Uhr, Samstag, Sonntag 15 Uhr und dann, obwohl Montag auch 15 Uhr, stimmt. Mhm. Montag Spanien, okay. Tschechien.
Okay, also fallen natürlich für mich schon mal definitiv die 15-Uhr-Spiele flach und um im 18-Uhr-Spiele sehen zu können, müsste ich quasi schon um 8 in der Arbeit sein und um 5 die Arbeit verlassen. Das wird schwierig.
Es gibt ja auch Streaming-Anbieter. Nein. Nee, ich wollte eigentlich nur zu Irland sagen, so rein kadertechnisch gibt's auch jemanden, der über allen schwebt, zumindest was den Namen angeht, Robbie Keane, ja?
Ja, der Ewige.
Eben. Der jetzt, glaube ich, bei Los Angeles Galaxy ist er?
Korrekt. Und 35.
Also.
Sean O'Shea ist auch schon 35.
Ja, genau.
Und dann hast du noch dann Daryl Murphy, 33. Oh, Shay Given, 40. Ja, Wahnsinn.
Das ist aber auch cool. Der ist aber cool, der Typ. Shay Given.
Was ist mit der Deutschland-Schreck Shane Long? Der war noch nicht so alt, oder?
29.
Ja, okay.
Spielt bei Southampton.
Ja, der hat doch, glaube ich, die Bude gemacht gegen Deutschland bei dem letzten Sieg.
Ich glaube ja. Ich glaube, das war das späte Tor, ja.
Ich glaube, das ist nur, ich habe das nur in Erinnerung wegen den ganzen Wortspielen, die danach umgingen.
Ja.
Reus war. Okay.
Genau, also wie gesagt, Irland und Schweden werden um den dritten Platz kämpfen. Ansonsten Belgien und Italien werden um den ersten Platz kämpfen. Das ist, glaube ich, so mein Schlussfazit zu dieser Gruppe.
Ja, dem würde ich mich auch anschließen. So, dann haben wir es ja fast nur nach doppelt so lang wie geplanter Zeit.
Und man muss auch sagen, wir gehen jetzt wirklich jede Mannschaft durch. Ne? Also bei einer normalen Folge von dem täglichen, fast täglichen EM-Podcast geht es ja immer nur so um 2-3 Spiele. Da ist ist von Natur aus komprimierter als jetzt den Übersicht, den Rundumschlag um alle Teams. Kann man das noch entschuldigen, finde ich.
Das will ich schwer hoffen. Nein, ich bin ja selber schuld. Ich werde das dann, ich werde noch härter drauf achten müssen. Genau, also Gruppe F, Island, Österreich, Portugal, Ungarn.
Sehr schöne Gruppe.
Ich weiß nicht. Also interessiert mich ehrlich gesagt weniger nach den
im Vergleich zu Deutschland. Das interessiert mich schon. Also die Österreicher, als jemand, der in Bayern wohnt, müssen einen die Österreicher verzwangsläufig interessieren, ob man will oder nicht. Ja.
Wieso? Und natürlich, weil da die Geschwister mitfiebern. Nein.
Und natürlich, wie du vorher schon erwähntest, eigentlich die komplette österreichische Kader
15 Bundesligaspielern.
Genau. Bundesligaspielern besteht plus 4 aus der englischen Premier League.
Krass. Genau.
Fuchs. Christian Fuchs. Klar. Ja. Fuchs. Ja. Dann haben wir Arnautovic angesprochen, Stoke City. Ja. Sebastian Brödel, Watford. Und Kevin Wimmer, Tottenham Hotspur. Also, da ist ein einziger Österreicher im Kader und das ist Robert Almer im Tor. Und ansonsten spielen alle in der Schweiz, in Deutschland oder in England.
Ja, und Alaba Kapitän im zentralen Mittelfeld, da bin ich auch gespannt. Also
siehst du, alleine wegen Alaba lohnt sich schon, die Österreicher zu gucken.
Ja, okay, da habt ihr jetzt auch wieder recht.
Und Island ist natürlich insofern interessant, weil ja Island mal auch sowas von eigentlich so die Überraschung und der mega krasse Außenseiter ist, wo du sagst, ja,
ne? Ja, die haben ein starkes Kollektiv, die haben die Quali, die haben zweimal gegen Holland gewonnen, die haben Türkei 3-0 weggefegt, also mit denen finde ich jetzt auch, ist mehr zu rechnen als zum Beispiel mit Nordirland oder mit Albanien.
Ja. Also keinen einzigen Legionär, alle spielen alle im Ausland. Also Island, Nordirland und Irland sind die einzigen Teams, wo die keine einheimischen Spieler haben.
Ach so.
Und das ist auch ganz gut gemischt bei Island. Ja, einer spielt bei Karten, Basel, Norn, 20, Augsburg haben wir einen.
Genau, Finn Borgerson.
Dann haben wir noch einen bei Cesena, Udinese. Wir haben einen Lauterer dabei. Ja, sprechen jetzt nicht aus. John Dyle Böversen oder ähnlich, so ähnlich, 24 Jahre.
Ist das der Versuch, der zählt, Sven?
Ja, das Nashorn wird sich bedanken. Recht interessante Mischung und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, die Isländer zu sehen.
Tito.
Auf jeden Fall, glaube ich, alles in allem eine sehr sympathische Truppe. Ja. Die Portugiesen machen jetzt von Haus aus eher weniger. Mhm. Das mag auch durchaus an dem Kapitän liegen.
Weil da ist ja ein neuer Star on the rise bei Portugal. Ne? Das wissen wir ja jetzt auch zu Genüge.
Sanchez wird
der potenzielle 80 Millionen Mann, genau.
Ja.
Bin ich auch sehr gespannt. Anscheinend ist ja da in der Heimat irgendwie das nächste Jahrhunderttalent schon hochgejazzt worden.
Da hatten wir ja auch schon Dutzende davon.
Ja,
aber und nicht bei
Bayern. Nein, aber bei Portugal.
Ja, aber das ist so ein Grund, warum ich mir jetzt ein Portugal-Spiel anschauen würde, um mir Sanchez mal anzugucken, falls er denn spielen sollte. Das ist ja auch nicht so sicher, aber die Chancen stehen gut.
Du weißt immer noch, wenn man liest, du weißt immer noch Charisma.
Ja, Nani. Ja, das, Nani, genau.
Gottes Willen, Nani. Oh, ich hasse den.
Nani ist immer noch da.
Ja. Eder, Joao Moutinho.
Eder, wirklich krass.
Carvalho.
Okay.
Pepe. Ja. Aber ich glaube und hoffe, dass die Portugiesen halt einfach mal verkacken. Ja, und dass wir hier.
Haben die mal nicht verkackt
irgendwie? Ja. Also in der Gruppe schon verkacken, meine ich. Also normalerweise wäre es natürlich klar Favorit. Aber so Island als Gruppenerster, das hätte doch mal was.
Ja. Naja, also realistisch betrachtet glaube ich schon, dass eben Portugal durchgeht als Gruppensieger. Aber du hast ja bei Portugal auch immer so dieses Versprechen, so viel Talent, so viel Potenzial und dann kommt halt immer so wenig davon, ist dann irgendwie bei den Turnieren zu sehen. Erinnert euch bestimmt hier Goldene Generation und so, Rui Costa und
Luis Figo. Genau, Couto, genau.
Genau, Couto hieß er, richtig. Ja, 2004 hat es ja fast geklappt, aber.
Tja, auch nur fast.
Die Griechen hatten was dagegen. Also ja, da bin ich echt mal gespannt. Also wer neben Ronaldo spielt, das ist ja auch jemand, der wirklich weit herausragt aus der Mannschaft. Nee, ihr habt recht. Also allein schon Sanchez finde ich, ist echt ein Grund jetzt für mich, da bei Portugal ein bisschen genauer darauf zu achten.
Ja, der letzte in der Gruppe wäre noch Ungarn, die haben wir noch mit keinem Wort erwähnt, aber wäre, glaube ich, auch, also wenn sie einen Punkt schaffen, ist, glaube ich, schon gut. Aber ich kann auch echt nicht viel über dieses Team sagen. Also wir haben kürzlich erst gegen die gespielt, klar, aber
es gibt den ewigen Gabor, ja.
Genau. Es gibt viele wir haben über diese EM, das, Trainer ist im Übrigen der vom Namen her, also uns, obwohl wir eigentlich vom Jahrgang her, wo es eigentlich passen würde, der etwas unbekannte Bernd Stork.
Andi Möller, genau.
Nein, Bernd Stork, der ist der Nationaltrainer.
Also Co-Trainer ist aber Andi Möller, ich ja euch eben gerade im Vorgespräch erzählt hatte. Und das hat mich verwundert. Also habe ich gar nichts davon mitgekriegt. Und wenn, habe ich
es nicht. Wusste nicht mal, dass der überhaupt Trainer ist. Da fängt das schon an.
Möglich, aber keine Ahnung. Also ich meine, Stork hat ja wohl von 83 bis 89 für die Borussia aus Dortmund gespielt. Vielleicht kommt die Connection irgendwie daher. War auch Assistenztrainer bei Dortmund 2006 bis 2007. Bevor er dann zum FC Almaty und nach Kasachstan gegangen ist und dann halt
Ungarn genommen. Auch so ein Weltenbummler.
Ja, so ein Weltenbummler, genau, ja. Aber gut, ich meine, er hat sich mit, wie lange war Ungarn schon nicht mehr bei einem Turnier dabei? Insofern für die Ungarn vermutlich durchaus ein Erfolg, den sie gerne mitnehmen.
Ja, aber das ist doch wirklich auch nur dem Modus hier geschuldet.
Natürlich dem Modus geschuldet, klar.
Ungarn war aber Dritter hinter, in der Quali waren sie Dritter hinter
Nordirland und Rumänien. Aber du musst dich letztendlich trotzdem sportlich qualifizieren.
Ja, das stimmt schon, Ja. Aber ja, das ist, also ich weiß nicht, kennt jemand noch einen Spieler außer
Kiran? Schalay,
Stieber. Schalay, genau. Es gibt noch einen
Ich wäre da echt nicht drauf gekommen.
Stieber.
Sorry, ja.
Sultan Stieber.
Genau.
Von Nürnberg. Und Laszlo Kleinheisler von Werder.
Vielleicht zum ersten Mal.
Habe ich mal irgendwo gehört, ja. Aber nur weil der Name so außergewöhnlich ist, ist mit der
Es gibt noch einen, der dann demnächst in der Bundesliga spielt. Und damit sind es, glaube ich, nach meiner Zählung immerhin, hat der Zweitligameister? Ja, ich glaube schon. Ja, das hat der Zweitligameister.
Freiburg war Zweitligameister.
Oh Gott sei Dank. Entschuldige. Also der Zweite der zweiten Liga, immerhin drei Nationalspieler bei der Europameisterschaft dabei.
Und der Kiray spielt momentan bei Haladas Sombatili. Und jetzt könnt ihr mal raten, was das für ein Verein ist, aus welchem Land der kommt. Ich weiß es selbst nicht, ich muss selbst gucken. Ungarn wäre natürlich naheliegend. Ja,
er ist Ungarn. Ungarn.
Ja. Dann war das doch der erste Vermutung direkt richtig. Aber Haladas Sombatili, ja, das ist auch nie irgendwo gehört.
Ich auch nicht.
Ich weiß ja gar nicht, was da jetzt der Vereinsname und was der Stadtname davon sein soll.
Ja, aber wir sind uns einig, dass also von Ungarn keinerlei Überraschungen irgendwie zu erwarten sind bei dem Turnier.
Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe gerade eben mal noch geschaut, ein Name, der mir bekannt vorkam, war Christian Nemeth. Nemeth. Kommt mir wahrscheinlich auch deswegen bekannt vor, weil er auch in momentan aktuell in Asien spielt, aber der war mal bei Roda Kerk gerade 2 Jahre und bei Kansas City. Und war auch mal 3 Jahre bei Liverpool und der Vertrag hat aber kein einziges Spiel gemacht.
Ach, nimm es, ne? Mit TH, glaube ich.
Ja, genau, mit TH.
Ja. Ja, genau. Ach, schon wieder. Boah, vergessen. Puh, dann.
Ja.
Ja, nachdem wir also auch dem Kleinen gewürdigt, die Kleinen gewürdigt haben mit.
Hier habe ich noch die Liste wegen den Mannschaften mit den meisten Spielern. Liverpool, Juve 12 hatten wir, Tottenham 11, Manchester 10 und dann kommt Bayern, Barca und Fenerbahce mit jeweils 9.
Cool. Schick mir mal den Link, dann packe ich den mal in die Shownotes.
Ja.
Ja, dann, also wir sind jetzt schon, haben wir jetzt ja endlich nach fast einer Stunde die Gruppen geschafft. Gibt's irgendwelche Mannschaften, die ihr so, klar, die Favoriten sind, glaube ich, offensichtlich, ja, die haben wir auch erwähnt. Aber gibt's so irgendwelche Überraschungen? Also von welcher Mannschaft erwartet ihr am ehesten eine Überraschung? Micha zum Beispiel.
Von welcher Mannschaft ich am ehesten Überraschung erwarte? Das ist eine gute Frage. Ist es eine Überraschung, wenn England ins Halbfinale kommt? Ist das eine Überraschung? Wäre das eine Überraschung?
Ja. Eigentlich schon, ja.
Eigentlich schon, ja.
gemessen an den
letzten Jahren. Würde ich mich irgendwie festschießen müssen auf 1-2, würde ich jetzt Österreich sagen und sogar Island. Also beide in derselben Gruppe sogar. Mhm. Oder? Ja. Mhm. Von denen, weil die unterschätzt man von Natur aus, glaube ich, auf Papier. Aber ich habe so ein Gefühl, dass die das Potenzial haben, anders als zum Beispiel Nordirland, dass sie trotzdem über ihren Status hinauswachsen können bei dieser EM.
Also Österreich würde ich auch so auf die, also rein gefühlt, ja, also ich kann es nicht begründen, rein gefühlt würde ich Österreich auch mal so mit in die Riege der in Anführungszeichen Geheimfavoriten schieben.
Doch so weit oben, okay?
Favorit?
Oh, also Favorit, das nicht auf den Titel, aber zumindest, also als Überraschung, also ich denke schon, dass sie eventuell auch sehr weit kommen könnten. Schweiz bin ich auch gespannt, wie das da läuft. Also Schweiz, Österreich, ja. Ja. Ansonsten, klar, die üblichen Verdächtigen. Ja, Frankreich, Deutschland, Italien mit durch.
Okay, also ihr Fußball-Hipster sagt Österreich. Sehr gut. gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch für eine Nullnummer eigentlich doch ausgiebig, ausufernd, nicht ausgiebig, ausufernd besprochen.
Ausführlich.
Ja, kürzer ausführlich. Als der Rasenfunk.
Wart mal ab. Es bleibt der Europameister tippt. Der Europameister tippt so.
Oh je. Ich mag nicht Deutschland tippen, wenn ich Deutschland sage, wird es Deutschland nicht.
Ah, du hast also gelernt, okay.
Das war schon immer so. Frankreich.
Doch.
Das, ja, hätte ich jetzt auch. Ich hätte das genauso argumentiert. Nicht Deutschland sagen, weil dann willst du es nicht. Genau. Aber ja, Frankreich, so unterm Strich, alles in allem, ist für mich der Favorit. Neben Deutschland vielleicht. Also so.
Ja. Ja.
Mit ganz knappem Vorsprung auf dem Papier. Mhm. Und dann kommt
Spanien, England.
Irgendwann Italien, Spanien, England, ja. Aber es wird so unter diesen fünf, wird das da, glaube ich, 4-5 ausgemacht werden.
Ja, ich bin eigentlich wirklich gespannt, was die Engländer zeigen. Das, da ist wirklich, glaube ich, jetzt eine gute Stimmung in der Mannschaft und was sie eben in den letzten Jahren wirklich geschafft haben, da halt die junge Spieler ranzuführen. Jetzt nicht nur wegen dem Sieg gegen Deutschland, ja, das okay, ist natürlich mal drin, aber so gerade die...
Irgendjemand, der sagt, Vardy wird Torschützenkönig?
Ja. Nee, also, ich weiß nicht, England ist nicht mehr so viel bekannt, viele Tore zu schießen bei Turnieren. Also,
wie viel hat Vardy gegen Deutschland gemacht? 2?
Zu viel, würden manche sagen. Aber Vardy ist auch wirklich jemand, der lässt halt einem auch keine Ruhe, selbst wenn er den Ball halt nicht hat, ja. Also da ist er sehr agil, geht halt vorne mit drauf und das bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Gegner so, ob sie sich drauf einstellen und wie sie überhaupt Vardy in den Griff kriegen wollen. Und das Umschaltspiel generell von England, das finde ich bemerkenswert.
Ja.
Ja, und wie ihr schon alles gesagt habt im Vorfeld, relativ junge Truppe, schnelle Spieler dabei. Diesen Rashford haben wir gar nicht erwähnt, der ist, glaube ich, 17 oder 18. Ja, auch ein Riesentalent, glaube ich, von United. Und ja, insgesamt.
Ich meine, irgendwas habe ich mit Rashford die Tage gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war, so genau. Rashford, ja, der ist dabei, 18, ja. Mhm. 31. Oktober 97.
Ja.
Und er ist, genau, da habe ich das in den Namen gelesen, vorhin nämlich, ist der jüngste EM-Teilnehmer. Oh,
okay. Aller Zeiten. Also,
nein, bisher. Also jetzt bei der EM.
Diese, okay. Ja.
Okay.
Also wenn wir dann, weil wir vorhin beim Alter waren, wenn wir dann dahin kommen, dass Spieler da sind, die ab Null geboren wurden, dann können wir, glaube ich, dann können wir einpacken und nach Hause gehen.
Können wir aufhören, Fußball zu gucken. Nee, also hier nochmal, ich würde auf England tippen, aber das nur dann eben so als in der Überraschungskategorie. Klar, Frankreich oder Deutschland, das ist, glaube ich, so der normale Tipp auf den Europameister. Also nochmals, der tägliche EM-Podcast, der fast tägliche EM-Podcast, sehr wichtig, der fast tägliche EM-Podcast.
Für den Fall, dass er mal nicht jeden Tag kommt.
Ja, das ist sehr gut möglich. Der Hashtag eben zur diesen Ausgaben lautet DFTEM, wie gesagt. Und ich bin jetzt schon gespannt auf das Feedback. Ich hoffe auf viele, viele bunte Gäste. Zumindest steht der Plan so im Groben und das sieht ganz gut aus. Ich freue mich drauf, solltet ihr auch tun. Und ja, was bleibt noch übrig? Genau, ich muss mich noch bei euch bedanken fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auch diesmal an Michael Wojcik.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Vielen Dank, Micha. Wie gesagt, dich findet man bei Twitter unter @silencefcb. Und
Silence allerdings mit einer 3 geschrieben.
Richtig.
Sonst findet man ihn nicht.
Richtig. Aber steht alles in den Shownotes. Und nicht zu vergessen, vielen Dank Sven Bayrich von thai-fußball.com.
Gern geschehen.
Auch dich findet man, wie gesagt, bei Twitter unter l_loco74. So, alles eben über die Podcasts findet ihr unter fehlpass.com beziehungsweise unter facebook.com/fehlpass. Da sind alle Informationen über den täglichen EM-Podcast verfügbar.
Fast täglich.
Richtig. Gut, dass du das immer dazu sagst.
Es gibt die Versprechen ab, die du am Ende nicht einhalten kannst.
Danke, das will ja hier niemand machen. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei in dem nächsten Monat. Und ja, vielen Dank und
bis bald. Lasst die Spiele beginnen.
Lasst die Spiele beginnen. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.